Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
auf 105,0.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frohsinn auf Radio Froh 105,0 mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers, der dieses Mal im Zeichen von Landgrabbing und Landraub steht. Landgrabbing ist weltweit gesehen der Landkauf durch Investorinnen und Investoren. Erfolgt das Ganze illegal, ist es Landraub. Das Thema führt uns von Ostdeutschland nach Uganda und abschließend nach Westpapua. Auf dieser Reise begleitet sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nora Niemetz. Als ein Erbe der DDR gibt es im Osten Deutschlands große Agrargenossenschaften, die teilweise viele tausend Hektar Land bewirtschaften. In der DDR waren es die sogenannten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die Jahrzehnte später Betriebe geworden sind, in die sich Investorinnen und Investoren einkaufen können. Und immer mehr machen das Versicherer, Lebensmitteldiscounter oder große Möbelkonzerne. Eine Studie der Bundesforschungseinrichtung für ländliche Räume zeigte auf, dass zwischen 2007 und 2017 überregional aktive Investorinnen und Investoren in jedem dritten agrarischen Unternehmen die Mehrheit des Kapitals besaßen. Gesetzesvorschläge bestehen zwar, wie dem Treiben Einhalt geboten werden kann, um die Verhältnisse zugunsten der Landwirtinnen und Landwirte zu ändern. Doch die Lobby, die die Löwenanteile hält, ist groß.
Landgrabbing, ein Phänomen, große InvestorInnen kaufen Flächen in, also vor allem landwirtschaftliche Flächen auf, als Investitionsobjekt. Ein Problem, das in globaler Perspektive schon lange bekannt ist oder einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist. Landgrabbing ist aber auch in Deutschland ein Problem. Vor allem in Ostdeutschland kaufen große InvestorInnen landwirtschaftliche Flächen auf. Unter anderem die Aldi-Stiftung oder die Münchner Rück sind da Namen, die immer wieder fallen. Das führt zu steigenden Bodenpreisen. Also wie im Immobilienmarkt steigen die Preise natürlich bei größerer Nachfrage. Demgegenüber stehen aber die immer wieder diskutierten niedrigen Erzeugerpreise zum Beispiel. da passt dann was nicht zusammen. Gegen diese Entwicklung, dass landwirtschaftliche Flächen Investitionsobjekt werden, dagegen wehren sich Landwirtinnen und landwirtschaftliche Interessensverbände. Ich bin jetzt mit Anne Neuber verbunden. Sie ist Geschäftsführerin der Landes-ABL in Sachsen-Anhalt und jetzt hier am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie nimmst du die Situation auf dem Bodenmarkt gerade wahr in Ostdeutschland, also Sachsen-Anhalt, aber auch Sachsen? Und Thüringen sind da ja relevant.
Ja, vielleicht noch mal eine Einordnung, dass ich Geschäftsführerin im Duo, aber für die ganzen mitteldeutschen Bundesländer, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bin. Und deswegen als Landesverband haben wir da auch alle drei Bundesländer immer im Blick. Die Situation ist also einfach sehr, sehr, sehr schwierig bis katastrophal. Und ja, und Zahlen gibt es nicht. Jetzt vielleicht als kurze Antwort.
Da würde mich interessieren, warum gibt es keine Zahlen?
Weil das Problem ist, also das ist so, dass es schon mal die Intention der Bundesrepublik Deutschland war, dass man den Bodenmarkt so reguliert, dass am Ende vor allen Dingen Landwirtinnen und Landwirte Land besitzen und das dann auch bewirtschaften. Da gibt es ein Gesetz, das heißt Grundstückverkehrsgesetz, ist aus den 60er Jahren der Bundesrepublik, gilt deswegen jetzt auch natürlich in Ostdeutschland. Und das reguliert den direkten Landverkauf sehr stark. Also wenn ich einen Hektar Land verkaufe, dann wird immer geguckt, ist der Käufer, die Käuferin eine Landwirtin oder nicht. Und im Zweifel hat Landwirtschaft immer Vorrang beim direkten Flächenverkauf. Und das, was wir jetzt immer so als Landgrabbing bezeichnen, und da will ich auch nochmal betonen, dass Landgrabbing ja was völlig Legales ist. Es bezeichnet ja nur die Aneignung von Land in größerem Maß durch Konzerne oder andere Akteure, aber es ist was völlig Legales. Und das Problem ist, dass diese großen Landkäufe hier in Ostdeutschland vor allen Dingen so stattfinden, dass ganze Betriebe gekauft werden. Also wenn ich den Landwirtschaftsbetrieb kaufe, ob ich den jetzt zu 10, 20, 25 oder 100% kaufe, dann besitze ich ja auch zu 10 oder 100% dessen Flächen. Und auch dessen Pachtland ist dann in meiner Kontrolle. Und dieser Flächentransfer innerhalb eines Betriebsverkaufs, der ist halt staatlicherseits völlig unreguliert. Und das heißt, dass er legal ist, aber er ist auch nicht anzeigepflichtig. Und deswegen gibt es keine Zahlen. Und deswegen gibt es auch keine große Übersicht darüber, was eigentlich auf dem Bodenmarkt in Ostdeutschland los ist. Weil man kann nicht einfach ins Grundbuch gucken und gucken, Agrargenossenschaft X gehört dieses Stück Land, weil man ja nicht weiß, ob Agrargenossenschaft X inzwischen eigentlich schon Teil der Lukas-Stiftung der Aldi-Erben ist. Das macht die große Unübersichtlichkeit aus.
Jetzt sind wir schon mitten in den Feinheiten der Regularien und wie Landgrabbing funktioniert oder der große Flächenkauf. Es klang ja schon an, eigentlich war auch vom Gesetz es intendiert, dass es nicht so möglich sein soll, dass quasi landwirtschaftsfremde InvestorInnen Flächen kaufen. Vielleicht können wir da nochmal drauf gucken. Also was ist denn das Problem damit? Also wie wirkt sich das auf Landwirtschaft aus? Was führt dann zu einer angespannten Situation, wenn sich solche Akteure da einklinken und in dem Fall dann Betriebe kaufen und damit Zugriff auf die Flächen haben?
Ja, vielleicht betrachten wir da erstmal den Bodenmarkt als solches. Das bedeutet, für den Bodenmarkt in einem Bundesland, wenn da außerlandwirtschaftliche Akteure mitmischen, bedeutet es, dass man quasi als Landwirt in Konkurrenz zu sehr kapitalstarken Konzernen steht und dass eine hohe Nachfrage zu einem begrenzten Gut auch immer zu einer Preissteigerung führt. Und jetzt, ich habe hier mir nochmal kurz die Zahlen rausgesucht. Das ist ja vor allen Dingen seit der Weltfinanzkrise 2008 so, dass Boden als Anlageobjekt immer mehr in den Blick gerückt ist. Und da war es durchschnittlich so, 2007 kostete ein Hektar Ackerland, also Agrarland, kann auch Grünland sein, durchschnittlich 9.000 Euro. Und 2022 sind wir da durchschnittlich bei 31.000 Euro mit Spitzen bis zu 100.000 Euro pro Hektar. Und das sind Preise, die können Betriebe einfach nicht aufbringen. Also weil sie verdienen ihr Geld mit landwirtschaftlicher Arbeit. Und die Erzeugerpreise, du hast es vorhin schon angesprochen, die sind sehr gering. Das heißt, man kann von einem Hektar nicht so wahnsinnig viel runterholen. Und die Preise jetzt sind so stark gestiegen, dass man innerhalb einer Generation einen Kredit nicht mehr rückfinanzieren kann mit landwirtschaftlicher Arbeit für einen Hektar Land. Also man müsste sich für einen Landkauf als Landwirt oder Landwirtin, müsste man jetzt quasi schon auf irgendwie Fremdkapital zurückgreifen, weil so ein normaler Kredit, den kann man dann an seine Nachfolger mit weitergeben. Den wird man jetzt so schnell nicht mehr refinanzieren. Das ist natürlich eine ganz andere Situation für die kapitalstarken Konzerne, die das einfach können. Und die verdienen ihr Geld ja auch außerhalb der Landwirtschaft, da werden andere Preise gezahlt. Und allein das ist ja schon eine sehr, sehr unfaire Ausgangssituation, wenn aber dieses Land, was ja so begrenzt ist, die Grundlage für das Wirtschaften der Landwirte ist, ja.
Und jetzt könnte man ja auch sagen, also solange die landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet werden, tun sie ja ihren Zweck. Was hat das für eine Auswirkung für die Landwirtschaft auch, wenn da so Investoren aktiv werden?
Ja, vielleicht nochmal, also bevor ich auf den einzelnen Betrieb eingehe, vielleicht nochmal, was so ein bisschen um den Betrieb herum passiert. Also wenn wir jetzt quasi eine Agrargenossenschaft, die ja eh schon immer so zwischen 1000 und 3000 Hektar hat, so ein großer Betrieb, der wird jetzt verkauft an einen dieser Konzerne, dann kommt da plötzlich massives Kapital rein in den Betrieb. Das heißt, dass der sich auch ab dann total unterscheidet von den Betrieben um ihn herum. Und das heißt, wenn man jetzt da, also genau, da muss man vielleicht noch wissen, dass durchschnittlich nur 40% der Flächen eines Betriebes auch dem Betrieb gehören im Eigentum. Die anderen 60% sind dazu gepachtet. Das heißt, diese 60% gehören dann halt ganz vielen verschiedenen Privateigentümern, ne? Leuten, die vor 30 Jahren mal Landwirtschaft gemacht haben, dann sind sie ausgestiegen, haben den Betrieb verkauft, aber nicht die Flächen. Und die gehören, genau, also diese gehören immer noch diesen Familien und die verpachten die dann an die Landwirte. So. Und jetzt hat man quasi diesen großen Konzern, der plötzlich so viel Fremdkapital hat. Und der kann natürlich auch in der Konkurrenz mit den anderen Betrieben um das Pachtland ganz andere Preise bieten. Das heißt, dass nach und nach über die Jahre einfach dieser Betrieb wachsen wird, weil er das ganze Pachtland an sich reißt und die anderen Betriebe immer kleiner werden drumherum. Und das gefährdet dann deren Wirtschaftlichkeit irgendwann. Und das wiederum würde ganz am Schluss dazu führen, dass auch sie aufgeben oder sich dem großen Betrieb anschließen oder verkaufen an den. So, das nochmal so auf der regionalen Ebene. Und jetzt ganz konkret für den Betrieb, da ist es sehr unterschiedlich, was passiert. Was leider sehr oft passiert ist, dass schon eine gewisse Zentralisierung stattfindet, dass quasi, wenn ein Konzern hat mehrere Betriebe und möchte die eigentlich zentral verwalten, dass er diese Leitungsjobs von vor Ort wegzieht und eher nah an, also meistens nah zum Konzern sitzt, aber manchmal auch, also einfach auf jeden Fall zentralisiert und nicht mehr so nah am eigentlichen Betrieb und damit aber auch nicht mehr so nah an dem Ort, in dem der Betrieb eigentlich eingebettet ist. Und dann manchmal gibt es Fälle, da bleiben einfach die Angestellten so da, bloß dass halt ein paar Leitungsjobs von extern erledigt werden. Manchmal ist es aber auch so, dass richtig der Betrieb zu einer Hülle verkommt. Also dass die Tierhaltung abgeschafft wird, nur noch Ackerbau betrieben wird und dann reicht es ja letztlich, wenn man da ab und zu mal im Jahr ein paar Traktoristen vorbeischickt, die dann irgendwie die Bodenbearbeitung, die Aussaat, die Ernte und vielleicht noch ein bisschen die Pflege, also manchmal auch Spritzen, erledigen. Genau, aber vor Ort ist dann einfach kein Ansprechpartner mehr. Das ist dann schlecht für den Ort. Das ist aber auch schlecht, wenn man irgendwie Landwirtschaft jetzt in Bezug auf den Klimawandel gestalten will. Man braucht irgendwie Hecken und Gehölze und man muss irgendwie gucken, wie man diesen Boden unter den Extrembedingungen fruchtbar halten will. Und wenn dann aber die Menschen, die diesen Boden bewirtschaften, einfach gar keinen Bezug haben und Boden kann ja so individuell sein, ne? Ein Hektar hier ist schon wieder ganz anders als 50 Meter weiter und dafür gibt es keinen Blick mehr. Also wenn das nur noch solche Hüllen sind, wo dann irgendwie Getreide für den Weltmarkt oder die Biogasanlage erzeugt wird, so dass es am rationalsten ist, würde ich mir schon sehr viel Gedanken machen, ob diese Böden dann unter Klimawandelbedingungen auch noch fruchtbar sind. Es gibt aber auch andere Fälle und das zeigt halt auch, dass wir keinen richtigen Überblick haben. Das sind jetzt alles Anekdoten, die ich erzähle von Leuten, die das halt berichten von vor Ort, was passiert ist. Aber dadurch, dass der Staat das ja auch überhaupt nicht erfasst, nicht im Blick hat, es keine Studien dazu gibt, kann man im Endeffekt auch nur solche Geschichten erzählen.
Aber in der Tendenz lässt sich quasi ablesen, dass es einmal da eine Konkurrenzdruck gibt, der kleinere Betriebe verdrängt und dass so große Betriebe lokal nicht verankert sind und deswegen auch nicht quasi sich auf die lokale Umwelt so einstellen und eher zu so einer Verödung führen. Jetzt hast du die Regulation gerade angesprochen. Es gibt, also ganz am Anfang haben wir ja schon über die Regulation aus den 60ern gesprochen, die eigentlich verhindern soll, dass landwirtschaftsfremde InvestorInnen da landwirtschaftliche Flächen kaufen. Und jetzt gibt es seit Jahren im Gespräch sogenannte Agrarstrukturgesetze, die das verhindern sollen, quasi an die aktuellen Bedingungen angepasst. Jetzt sind die seit Jahren im Gespräch. Ich glaube, schon seit 10 Jahren werden die gefordert und geplant und immer wieder dann gekippt. Und da würde mich interessieren, also warum ist es so schwer oder warum scheint es so schwer, solche Gesetze zu verabschieden, wo es doch erstmal augenscheinlich ist, dass es die braucht?
Ja, frage ich mich auch immer. Also strukturell gesehen ist es halt so, dass früher die Bodenmarktpolitik Bundessache war und jetzt ist sie Ländersache. Das heißt, es muss halt jedes Bundesland einzeln ein Agrarstrukturgesetz erlassen und die ganzen Probleme auf dem Bodenmarkt regeln. Also es ist ja nicht, das ist ja eins. Es gibt auch bei dem Grundstückverkehrsgesetz von 1960 noch viele Details, die man nochmal anpassen müsste auf heute. Aber ja, das große Ding ist tatsächlich, diese Investoren aus der Landwirtschaft rauszuhalten. Das ist schon das zentrale Ziel der Agrarstrukturgesetze. Genau, Ländersache. Das ist halt das eine, was es komplizierter macht. Dann mussten auch einfach neue Gesetze geschrieben werden. Es war wirklich lange nicht klar, wie reguliert man denn das jetzt? Weil man kann juristisch nicht unterscheiden zwischen einem schlechten und einem guten Investor. Oder wer ist denn überhaupt Landwirt? Also in dem Moment, wo all die Lukas-Stiftung ist das ja immer. Aber wenn diese Lukas-Stiftung der Aldi-Gruppe Flächen kauft, dann ist sie ja auch Landwirt. Also ein Betrieb kauft, dann ist sie auch Landwirt. So, das kann man dann einfach schwer regeln. Und dann ist es ja auch so, bei diesen Share-Deals, also diesen Aufkäufen von Landwirtschaftsbetrieben, berührt es ja nicht nur Flächen, sondern es berührt ja auch irgendwie das Unternehmensrecht und Wettbewerbsrecht. Und das ist ja dann wieder Bundes- und EU-Sache. So, also es war schon auch wirklich schwierig, diese Gesetze so zu formulieren, dass sie dieser komplexen Zuständigkeit überhaupt Rechnung tragen. So. Und daran haben die aber lange gearbeitet und das ist jetzt alles geschafft in den letzten Jahren. Ne? Also wir reden wirklich schon lange über Agrarstrukturgesetze, aber wir sind jetzt auf dem Stand, wo juristisch eigentlich klar ist, was zu tun ist und die Länder könnten alle, wirklich auch alle und die Westdeutschen auch ihre Hausaufgaben machen und jetzt diese Gesetze erlassen. Ja, und dann praktisch ist es aber immer sehr kompliziert, weil mittlerweile einfach schon massive Interessen da sind, das so zu lassen, wie es ist. Also da gibt es einfach eine starke Lobby, die Interesse daran hat, eben auch Geld zu erwirtschaften mit dem System, was jetzt so ist, wie es ist. Da gibt es Gegenwind.
Ja, dieser Gegenwind, von dem habe ich auch gelesen, als ich recherchiert habe für dieses Gespräch. In Sachsen-Anhalt da und auch in anderen Bundesländern, in Sachsen und in Thüringen, da weiß ich es nicht, hat der Bauernverband sich gegen diese Gesetze ausgesprochen und dann in Sachsen-Anhalt vor ein paar Jahren zum Beispiel auch zum Scheitern des Gesetzes hat der Widerstand geführt. Da frage ich mich, also woher kommt dieser Widerstand, weil die meisten Bauern, die dort in dem Verband ja auch engagiert oder von diesem Verband vertreten werden, denen würde so ein Gesetz ja eher zugutekommen, weil sie gar nicht die Größe haben. Woher kommt dieser Widerstand?
Ja, das ist dann eine Frage der internen Organisation des Bauernverbandes, würde ich mal sagen. Also da gibt es halt eine Verbandsspitze und da gibt es die vielen Betriebe und wir haben zu allen Kontakt, also Bauernverbandsmitglieder auf Kreisebene, auf ja, die Landesebene sowieso. Die muss ja am Ende dann irgendwie zustimmen, die Verbandsspitze. Da kann ich leider nicht dazu, also kann ich jetzt auch nur raten und nur sagen, dass ich da komplett kein Verständnis für habe, dass der Bauernverband gerade erlaubt, dass dieses Landgrabbing so weitergeht und dass alle unsere Betriebe in Gefahr sind. Und zwar alle, also die kleinen, die großen, die ABL-Betriebe und die Bauernverbandsbetriebe. Und dann gibt es ja auch noch andere Akteure wie Familienbetriebe Land und Forst, Genossenschaftsverband, Landschaftsverbindung, die vertreten auch die Landwirtschaft und lehnen in Sachsen zumindest auch den Entwurf zum Agrarstrukturgesetz momentan ab. Das kann man auch alles sehr gut nachlesen. Es gab eine Anhörung dazu am 18. Januar. Da gibt es ein langes Protokoll und da kann man sich die Position der einzelnen Verbände sehr genau anschauen und auch gucken, wie sinnvoll die Argumentation im Einzelnen ist oder auch nicht ist. Ich kann dazu nur sagen, dass im Bauernverband es halt so ist, dass Mitglieder mit größeren Betrieben mehr zahlen als Mitglieder mit kleinen Betrieben. Und daraus leite ich ab, dass es da ein kleines Problem gibt mit den großen Betrieben. Aber das ist nur meine Interpretation, was im Einzelnen dazu führt, dass sie gerade alles aufs Spiel setzen für die nächsten 30 Jahre, was wir jetzt noch an Betrieben schützen können, ist mir völlig unerklärlich.
Ich habe mich da auch gefragt, also auch, wenn man die Aussagen liest, auch von einem Vertreter von Landschaft Verbindung, die dann sagen, irgendwie bei so Betriebsübergaben, das sei eine emotionale Sache, da will man die Behörden nicht mit am Tisch haben. Da habe ich mich gefragt, ob das so, also ob es da um ideologische Gründe geht oder ob da wirkliche Interessen im Spiel sind.
Das ist ja jetzt sehr interpretiert und ich denke, da geht es um ganz viel. Also was man jetzt wirklich zugutehalten muss, ist vielleicht ein großer Vertrauensverlust in die Politik, generell in der landwirtschaftlichen Branche. Das würde ich jetzt auch nicht als ideologisch bezeichnen, das ist halt einfach so und das hat auch seine Gründe. Also es gibt viele Versprechungen, die nicht gehalten werden und wenn mal was gehalten wird, ist es aber mit so viel Bürokratie verbunden, dass es am Ende schon wieder ganz schön anstrengend ist, das überhaupt zu machen. Und die Welthandel, Wirtschaftsabkommen mit anderen Staaten, die hier auf die Preise drücken, einfach, dass es nicht dazu führt, dass die Erzeugerpreise deckend sind. Ne? Das kann man ja wirklich, also das ist einfach ein Versagen der Politik und da kann man als einzelner Betrieb und auch als Verband dann eben schon eine gewisse Skepsis entwickeln. Das würde ich jetzt mal so zugutehalten. Ja, und alles andere ist mir irgendwie ein bisschen unklar. Ich weiß nicht, wir haben eine Weile vermutet, dass es vielleicht auch daran liegt, dass der sächsische Entwurf beispielsweise unter einem grün geführten Ministerium entwickelt wurde. Allerdings ist er halt auch eingebettet in eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD. Insofern gibt es da schon intern auch ein bisschen, also diese Regierung wird nur einen Entwurf vorlegen, dem alle drei Parteien so zustimmen können. Insofern würde ich das jetzt nicht sehr ideologisch auffassen. Und wir haben die Erfahrung in diesen ganzen Kämpfen um Agrarstrukturgesetze gemacht, dass eigentlich immer die größte Partei in einem Bundesland die meisten Schwierigkeiten hat, so einem Gesetz zuzustimmen und am meisten überzeugt werden muss. Und das kann immer eine andere sein. Also es ist mal die Linke, mal die CDU, mal die SPD. Es ist sogar in Baden-Württemberg sind sogar die Grünen am skeptischsten für diese Regulierung. Es ist einfach immer die größte Partei. Und da kann man ja dann nur vermuten, dass es da massive Interessen gibt, den Status quo so zu halten, wie er ist.
Den Status quo so halten, wie er ist. Jetzt würde mich zum Abschluss des Gesprächs noch interessieren. In Sachsen ist es gerade ganz aktuell, dieses Agrarstrukturgesetz. Was steht da an jetzt in den drei Bundesländern an Politik? Wo seht ihr da Möglichkeiten, so ein Agrarstrukturgesetz voranzutreiben, das ihr ja fordert?
Also ich vielleicht nochmal als Einordnung, dass es in Sachsen eben also es ist einfach so konkret, weil es schon die Anhörung gab und auch sehr, sehr viele Verbändebeteiligungen. Es sind aber auch in Brandenburg und in Thüringen derzeit vorliegende Entwürfe und in Thüringen wird es eine Anhörung geben zum Agrarstrukturgesetz. Also da passiert auch viel. Brandenburg hat schon ganz viele Gesprächsrunden gemacht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob es jetzt im Landtag kommt oder nicht. Und Sachsen-Anhalt ist einfach der interessanteste Fall von allen, weil Onko Eigens, der Landwirtschaftsminister der CDU, hat vor einigen Jahren ja diese Initiative in Ostdeutschland das erste Mal vorangebracht für Agrarstrukturgesetze und heute sagt die CDU, dass sie eigentlich gar nicht zuständig sind, sondern der Bund. Da gibt es scheinbar innerhalb der CDU eine große Querele. Und ja, im Einzelnen, wenn man jetzt zum Beispiel auf Sachsen guckt, ist es so, dass es einfach ein parlamentarisches Verfahren ist. So ganz formell müssen jetzt einfach die Parteien miteinander in dem Landwirtschaftsausschuss klären, ob sie dem Entwurf so zustimmen können oder nicht. Zeit haben sie noch bis Juni, weil im September sind Neuwahlen. Und dann, genau, bis Juni kann man das Gesetz noch abstimmen und danach nicht. Und ich hoffe, dass das Parlament daran arbeitet.
Zu hören war ein Beitrag von Radio Korax zum Thema Landgrabbing in Ostdeutschland. Und nun geht es von Ostdeutschland weiter nach Ostafrika, konkret nach Uganda. Die East African Crude Oil Pipeline, kurz EACOP, soll von zwei Ölfeldern im Osten des ostafrikanischen Albertsees in Uganda zu dem neuen Ölterminal Tanga an der Ostküste Tansanias zum Indischen Ozean führen. Zahlreiche Menschen in Uganda sind aufgrund des Baus von Zwangsumsiedlungen betroffen. Die ugandische Organisation Witness Radio nutzt Radio und soziale Medien als Tool, um gegen Landraub und soziale Ungerechtigkeit vorzugehen. Radio Dreieckland sprach mit Tony Katende von Witness Radio über zivilgesellschaftlichen Widerstand, Medienaktivismus und Meinungsfreiheit in Uganda.
My name is Tony Katende. I do research.
Ich heiße Toni Katende. Ich mache seit 4 Jahren Forschungs- und Medienarbeit bei Witness Radio. Zu meiner täglichen Arbeit gehört, dass ich Fälle von Landvertreibung und Umweltschädigung beobachte.
Daily routine work is to monitor cases of land evictions and environmental abuses in Uganda.
What are you exactly? Wofür kämpfst du mit Witness Radio und was verlangst du von der Regierung? Demanding from the government and also companies.
Witness Radio is a non-for-profit organization registered by Human Rights.
Witness Radio ist eine registrierte gemeinnützige Organisation mit investigativen Menschenrechtsjournalistinnen, Sozialarbeitenden und Juristinnen. Wir nutzen rechtliche Unterstützung und Medienarbeit, um die ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechte und die Entwicklung in Uganda zu fördern. Diese Organisation wurde 2016 gegründet. Sie bietet die Dokumentation und Unterstützung von armen und vulnerablen Gemeinschaften oder denjenigen, die von Landraub betroffen sind. Unser Büro ist in der Hauptstadt Kampala, aber wir haben Mitarbeitende in verschiedenen Regionen Ugandas.
Landraub-affected communities. So we work within Uganda. We are based in Kampala, the capital city of Uganda, but we have our coordinators within different regions of Uganda. Our vision is to have an empowered community of smallholder farmers in charge of land governance in Uganda, whereby they are land secure. Of course, when you have land security, you fear for nothing.
Unsere Vision ist eine gestärkte Gemeinschaft von KleinbäuerInnen, die für die Landnutzung verantwortlich ist. Wenn dein Land sicher ist, musst du keine Angst haben. Wenn dein Land unsicher ist, fühlst du, dass du jederzeit vertrieben werden kannst oder jemand dein Land rauben kann. Unsere Mission ist also, rechtliche und Medienarbeit zu kombinieren, um KleinbäuerInnen zu mobilisieren, zu verbinden und zu stärken. So können sie mit einer gemeinsamen Stimme gegen die Ungerechtigkeit bei Landnutzung und Umwelt protestieren und sich für gleichberechtigten Zugang zu Möglichkeiten und Ressourcen in unserem Land einsetzen.
On land and environment. And also to push for equitable access to opportunities and resources in our country. Our goal is to advocate for halting of the construction of the ECOP project because of its.
Unser Ziel ist es auch, den Bau der ECOP Pipeline zu stoppen wegen seiner Menschenrechtsverletzung und den Umweltschäden. Dazu stehen wir mit Witness Radio. Und wir müssen weiterhin das Nötige tun, damit die Rechte von Menschen und der Umwelt respektiert werden.
And we shall continue to do the needful to see that the rights of the humans and the environment are respected.
Maybe you can just share a bit, like, what are the tools and strategies that you're.
Welche Werkzeuge und Strategien nutzt ihr im Kampf gegen den Bau der Pipeline und den damit verbundenen Landraub? Vielleicht kannst du uns ja auch ein Beispiel nennen, wie Witness Radio den Medienaktivismus nutzt.
Or what Witness Radio really does in terms of media activism, especially.
Wir versuchen, so viel wie möglich Medien zu nutzen, um Informationen zu verbreiten. Von Landvertreibung durch ein Online-Portal, Artikel, Berichte und anderen Veröffentlichungen auf unserer Webseite.
I also saw on your website that you also have different strategies and one of them.
Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr dort ein sogenanntes Landvertreibungsportal habt. Das ist ein Internetportal, das die aktuellen Fälle von Landvertreibung in Uganda dokumentiert, lokalisiert, untersucht und veröffentlicht. Was war eure Mission dahinter, so eine Open-Source-Plattform zu errichten und warum ist es so wichtig, diese Fälle so detailliert zu dokumentieren?
And why actually you think it's crucial to document these cases so detailed?
Because we believe if everyone gets to know what is happening in any part of our country, it is worthy for them to understand.
Weil wir glauben, wenn alle erfahren, was in jedem Teil unseres Landes passiert, können sie das Leiden verstehen, in dem manche Menschen leben. Manche Menschen in den Städten wissen nicht, was die Menschen auf dem Land erleben. Deswegen beobachtet und untersucht und dokumentiert das Portal die jüngsten Fälle von Landvertreibung.
The land evictions portal, as you earlier stated, it monitors, investigates and then documents the latest land evictions cases in Uganda. Why we want this information to be seen by everyone? We believe if we have data, we can inform the audience. So we are aiming at providing.
Wir wollen diese Information verbreiten und dafür stellen wir genaue Daten zu Missbrauch von Land und Umwelt zur Verfügung. Wir berichten über Landvertreibungen, die gerade passieren oder schon passiert sind. Wir dokumentieren auch, wer kompensiert wurde und wer nicht oder nicht zufriedenstellend.
That those that are pending and they already done, We also categorize who has been compensated, who has not been compensated, and who has been compensated but is not satisfied. But we believe when we have an informed and accurate data, it will inform the stakeholders.
Durch informierte und genaue Daten können wir die InvestorInnen offenlegen, die hinter dem Landraub stehen. Dann können wir zum Beispiel einsehen, bei welchen verschiedenen Fällen bestimmte InvestorInnen beteiligt sind. Unser Portal stellt dem Publikum akkurate Informationen zur Verfügung, die jeder wissen sollte.
So if we are able to profile and then put them on our portal, it will provide the audience with an informed view, the accurate information that everyone would need to know.
In 2021, Witness Radio was also among like 54.
2021 war Witness Radio auch eines von 54 Organisationen, das durch das Nationale Büro von Nichtregierungsorganisationen in Uganda gesperrt wurde. Das war ein Teil der Einschüchterung, Schließung von Organisationen und Verhaftungen, die die Kritikerinnen des EACOP-Projektes in Uganda erlebten. Wie hat die Regierung damals diesen Bann begründet und was hat das für eure Arbeit bedeutet?
Like, how did the government at that time justify such a ban and what also did it meant for your work?
Because by the time of our ban, we were working on the multi-billion project between the World Bank, the government, and the residents, where the residents were being evicted for their land.
Zu dieser Zeit haben wir zum Mount Billion-Projekt gearbeitet. Das ist ein Projekt von der Weltbank und der Regierung, bei dem die AnwohnerInnen von ihrem Land vertrieben wurden. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Weltbank das Projekt nicht mehr finanziert. Aber dieses Geld wurde von den RegierungsvertreterInnen aufgegessen. Also sind wir etwas Großes angegangen. Wir haben ihnen sozusagen das Essen, also das Geld, weggenommen. Und einige von ihnen haben dann ihre Jobs verloren, nach den Untersuchungen, wegen der Korruption, an der sie selbst beteiligt waren.
If the investigations had been done, some of the government workers lost their jobs. Actually, after the investigation, some of them lost their jobs because of the corruption issues they had been engaged in. Yes.
And in this period when Witness Radio was suspended from work, it was, I think, 7 months.
Für 7 Monate war Witness Radio von der Arbeit suspendiert. Was waren die Auswirkungen auf die Gemeinden, die von Landraub betroffen sind? Konnten die Menschen während dieser Zeit irgendwelche Unterstützung bekommen oder wie war die Situation?
Were they actually able to get any access to legal support during this time or how was the situation for them?
It was really very stressful by that time and remember if you are put on hold from working you cannot go an extra mile to go to the communities, you know, to represent them in this aspect. The lawyers could not provide.
Es war sehr stressig damals. Wenn du nicht arbeiten darfst, kannst du nicht mehr zu den Gemeinden hingehen. Die Anwältinnen konnten sie nicht mehr unterstützen. Aber wir haben weitergemacht mit der Dokumentation und Beobachtung mit Hilfe der BeschützerInnen von Gemeinschaftsland und Umwelt. In dieser Phase wurden etwa 50 Menschen von ihrem Land vertrieben. Sie haben also die Gelegenheit genutzt, dass ihnen niemand in dieser Zeit helfen konnte.
Evicted from their land. So we guess they used an opportunity where we were banned. And no one could come to the rescue of the community members.
What has happened to Witness Radio, maybe on a larger scale, like talking about media freedom in the world, there's been a decline in almost all parts of the world and where independent journalists are increasingly being threatened, harassed and sometimes even killed.
Die Erfahrungen von Witness Radio stehen auch in einem größeren Kontext von sinkender Pressefreiheit weltweit. Unabhängige Journalistinnen werden vermehrt bedroht, belästigt und manchmal sogar ermordet, was wahrscheinlich oft zur Selbstzensur und einer Stimmung von Angst führt. Uganda ist da keine Ausnahme. Von 2003 bis 2023 ist das Land von Rang 52 auf Rang 133 von insgesamt 180 Ländern abgerutscht, beim Weltpressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen. Kannst du mit uns teilen, vor welchen Herausforderungen investigativer und unabhängiger Journalismus und Meinungsfreiheit aktuell in Uganda steht?
What are the challenges for investigative and independent journalism and also freedom of expression at the moment in Uganda?
The independence of media in Uganda is a bit uncommon. Many of the media houses belong to the government and the rest that are in business belong to religious leaders, you know, who are almost their friends or brothers of the state.
Unabhängigkeit von Medien ist in Uganda ein schwieriges Thema. Viele Medienhäuser gehören der Regierung und die restlichen gehören religiösen Führungspersonen, die ihre eigene Agenda haben und oft Freundinnen oder Geschwister des Staates sind. Wenn Sie also sehen, dass das Thema heikel ist, werden Sie es nicht veröffentlichen. Sie schreiben nicht darüber, verstehst du? Deswegen können viele ReporterInnen nicht frei arbeiten. Denn wenn du ein Stück machst, das deinem Redakteur nicht gefällt, erklärt er dir die Folgen der Veröffentlichung. Und natürlich will niemand, dass das Medienhaus schließt. Und wenn du es immer wieder versuchst, musst du Schlimmes erwarten. Du kannst zum Beispiel verhaftet werden, einfach nur, weil du Inhalte produzierst, die dem Staat nicht gefallen. Du kannst gekidnappt werden.
The likely impact after the publication. And of course, no one would want the organization to close. That's what he tells you, you know. So you do not work freely. And if you continue, you may expect something bad to happen to you. For example, you can be arrested just for producing content that is not admirable to the state. You can be kidnapped.
Thank you for sharing all of this. I think it's like, I can't understand how, like.
Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Es ist sehr schwer, diese Kultur der Einschüchterung und Zensur nachzuvollziehen und wie es dich und deine Arbeit beeinflusst. Kannst du vielleicht ein Beispiel mit uns teilen, wie du diese Schwierigkeiten mit British Radio angehst? Wie schafft ihr es, weiterzuarbeiten und euch für die betroffenen Personen einzusetzen?
We also have a legal team that does support many of us in case one of us is arrested. You know, the legal team rushes to go there to see that he or she is released.
Wir haben ein Rechtsteam, das viele von uns unterstützt. Wenn eine oder einer von uns verhaftet wird, setzt sich das ganze Team für die Freilassung ein. Bei unserer Arbeit müssen wir stets damit rechnen, verhaftet zu werden. Auch Partnerschaften und Netzwerke mit anderen Organisationen helfen uns, etwa Menschenrechts- und Lobbygruppen und die Partnerschaft mit euch in Deutschland.
Supporting the work we do and also giving us a go ahead on what we do, you know, stand with us despite the fact that there is a lot of repression from the state. Stand with us and then continue the voice.
I found it interesting that you say that partnerships and networks and also like maybe also.
Ich finde es interessant, dass du sagst, dass Partnerschaften und Netzwerken und sogar auch aktuelle Medienpartnerschaften, wie auch jetzt gerade diese hier mit Südnordfunk, euch bei dem Druck von Regierung und Unternehmen unterstützen. Was erwartet und wünscht ihr euch von den internationalen Menschenrechtsorganisationen und freien Medien im globalen Norden?
Of the global North in terms of solidarity and activism in the fight of like social justice, climate justice and EACOP.
We need to bring out the voice of the people affected. That means the partnership, the international human rights organizations, you know, they add to the voice.
Wir müssen die Stimmen der Betroffenen hörbar machen. Dabei helfen uns die internationalen Partnerschaften. Wenn mein Publikum die Verantwortlichen nicht erreicht, kann euer Publikum vielleicht etwas ausrichten. So können wir die Stimme der Betroffenen verstärken.
That's what we call adding to the voice of what we do, you know. We also have support from the communities. Of course, we need actors, you know, we need the human rights organizations, we need the independent media to support. I believe when we stand in solidarity with the affected communities.
Ich glaube, wenn wir solidarisch sind mit den betroffenen Gemeinden, ihre Ziele und Interessen unterstützen und auch die verantwortlichen Akteure mit einbeziehen in den Einsatz für Menschenrechte und Umweltschutz, dann ermöglicht das soziale Gerechtigkeit und sorgt dafür, dass diese Menschen eines Tages das bessere Leben haben können, von dem sie geträumt haben.
And ensure that at one time, at one day, they also get better life that they really dreamt of.
Zu hören war ein Interview über Landraub in Uganda. Das aus 6 Provinzen bestehende West-Papua ist der westliche Teil der Insel Neuguinea. Dieser ist von Indonesien kolonialisiert und regiert und von dem unabhängigen Nachbarland Papua-Neuguinea zu unterscheiden. Hier leben ca. 3 Millionen Menschen, wobei über die Hälfte Indigene sind. Sie kämpfen seit Jahrzehnten für ihre Unabhängigkeit von Indonesien. Der Staat geht teils brutal und grausam dagegen vor. Denn das dünn besiedelte Gebiet gilt als ein Eldorado für Rohstoffe. Johannes Mambrassar ist Anwalt in West-Papua. Er setzt sich seit vielen Jahren für die indigenen Gemeinschaften ein. Maria Baru ist Journalistin und berichtet für verschiedene Medien über die Menschenrechtsverletzungen in West-Papua. Katrin Hiss führte für Radio Bern vor 2 Jahren ein Interview mit ihnen.
Wie müssen wir uns West-Papua vorstellen? Also was können Sie uns über die Bevölkerungsstruktur beispielsweise sagen?
Orang Papua itu mereka banyak atau sebagian besar ya, itu merupakan masyarakat adat.
Die meisten Menschen auf West-Papua sind Indigene. Nur rund 30% der Bewohnerinnen und Bewohner leben in Städten. Das heißt, viele Menschen in West-Papua führen immer noch ein traditionelles Leben.
Im 19. Jahrhundert deklarierte die Niederlande das heutige West-Papua als ihr Hoheitsgebiet. Anfang 1960er Jahre vereinbarte dann die Niederlande mit der Lokalverwaltung die Unabhängigkeit für 1970. Das benachbarte Indonesien erhob ja doch schon viele Jahre zuvor Anspruch auf das Gebiet und marschierte deswegen 1963 in West-Papua ein. Warum hat Indonesien ein dermaßen großes Interesse an der Halbinsel?
Indonesien marschierte 1963 ein auf der Suche nach Bodenschätzen. Die niederländische Krone hatte davor schon viele Teile West-Papuas erkundet. Indonesien übernahm dann diese Bemühungen von ihnen. Im Jahr 1967 gab es eine Vereinbarung zwischen dem Staat Indonesien und dem US-amerikanischen Unternehmen Freeport. Die indonesische Regierung vergab Förderlizenzen an Freeport für den Bau und den Betrieb von verschiedenen Rohstoffminen. 1969 wurde dann ein Referendum über die Zukunft West-Papuas durchgeführt. Abstimmen durfte aber nicht die gesamte Bevölkerung West-Papuas, sondern nur ausgewählte Personen, die teilweise unter Folterandrohung ihre Stimme abgaben. Damit war das Schicksal des Landes besiegelt und Investoren kamen massenweise nach West-Papua, um sich den Zugang zu Ressourcen zu sichern.
Vor 3 Jahren wurden in West-Papua Unterschriften für eine Petition gesammelt. Fast 2 Millionen Menschen forderten damit die Unabhängigkeit der Halbinsel. Können Sie uns die Hintergründe zu dieser Petition erläutern?
Seit einigen Jahren gewinnt die Bewegung für die Unabhängigkeit West-Papuas wieder an Schwung. Vor 20 Jahren erhielt West-Papua von Indonesien den Status als autonome Provinz. Im vergangenen Sommer wurde dieser Status erneuert. Vor dem Erneuerungsentscheid wollten die Menschen hinter der Petition ihren Standpunkt klar darlegen, dass West-Papua unabhängig werden soll. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung West-Papuas hat die Petition unterzeichnet. Auch viele Menschen aus entlegenen Gebieten haben sie unterschrieben. Wir haben die Petition sowohl bei der UNO als auch beim Pacific Islands Forum eingereicht, einem Gremium der pazifischen Inselstaaten.
Nur, dass ich das richtig verstehe, die Halbinsel West-Papua teilt sich ja eine Insel mit dem unabhängigen Papua-Neuguinea. Das Ziel West-Papuas ist aber nicht eine Fusion mit diesem benachbarten Papua-Neuguinea, sondern tatsächlich die Gründung eines eigenen Staates, also die Unabhängigkeit von anderen Ländern.
Genau, unser Ziel ist es, ein unabhängiges Land zu werden.
Johannes Mambrasar, Sie sind ja Menschenrechtsanwalt und setzen sich unter anderem ein für indigene AktivistInnen, die von Indonesien des Landesverrates verdächtigt werden. Lassen Sie uns über die umstrittenen Infrastrukturprojekte sprechen, gegen denen viele dieser AktivistInnen kämpfen. Was für Projekte realisiert Indonesien auf West-Papua?
Pemerintah Indonesia fase tahun 2000 ya, itu
Seit gut 20 Jahren, seitdem West-Papua von Indonesien den Status als autonome Provinz erhalten hat, werden immer mehr Projekte verwirklicht. Die Investorinnen und Investoren breiten sich immer mehr aus, sie bauen immer mehr Straßen und Brücken.
Aber das Bauen von Straßen und Brücken ist ja nicht per se schlecht. Also warum wehren Sie sich dagegen? Warum lehnen Sie diese Entwicklungen ab?
Das Problem ist, dass die indonesische Regierung die Infrastrukturprojekte vorantreibt, um auf dem internationalen Parkett gut dazustehen. Die lokale Bevölkerung profitiert aber kaum von dieser Entwicklung. Das Wirtschaftswachstum, das damit generiert wird, fließt direkt in die Taschen von indonesischen Akteuren.
Habe ich das richtig verstanden? Indonesien baut Brücken und Straßen auf West-Papua, um von der internationalen Gemeinschaft wertgeschätzt zu werden.
Ja, die indonesische Regierung will damit international gut dastehen. Aber es gibt noch eine andere Seite. Die Infrastrukturprojekte locken weitere internationale Investitionen an. Wir Straßen bedeuten besseren Zugang zum tropischen Regenwald. Das ist wichtig für den Rohstoffabbau in einem Gebiet, in dem zurzeit nur Indigene leben, auf traditionelle Art und Weise. Viele wurden bereits vertrieben, weil die indonesische Regierung ihr Land an sich gerissen hat, ohne ihre Zustimmung. Viele Menschen sind so verarmt, sie wurden nicht entschädigt für den Verlust ihres Landes, sondern einfach vertrieben. Und die Regierung hat dann den Unternehmen Konzessionen verkauft, um Profite aus dem gestohlenen Land zu holen. Viele Indigene sind beim Kampf um ihr eigenes Land sogar ermordet worden.
Und wofür wird das Land verwendet? Also was machen diese Unternehmen genau?
Viele bauen Palmöl an. Es gibt riesige Palmölplantagen. Dafür muss der Regenwald weichen. Das gewonnene Holz sorgt auch für Gewinne. Der größte Industriezweig ist jedoch die Bergbauindustrie. Es werden zum Beispiel Gold und Kupfer geschürft.
Maria Baru, Sie haben sich als Journalistin intensiv mit den Folgen dieses sogenannten Landgrabbings befasst. Können Sie das noch genauer erläutern? Was bedeutet das für die Bevölkerung West-Papuas, dass Indonesien das Land immer mehr erschließt?
What they do is destroy our culture.
Unsere Kultur wird so zerstört. Das Vorgehen der indonesischen Regierung hat großen Einfluss auf uns. Sie bauen zwar Physisches, sie bauen zwar Infrastruktur, aber sie investieren nicht in die lokale Bevölkerung, in die Bildung zum Beispiel. Sie zerstören einfach nur unsere Kultur, unsere Umwelt und unsere Lebensgrundlage.
Indonesische Truppen sind ja seit Jahrzehnten auf West-Papua präsent. Welche Rolle nimmt das Militär und die Polizei ein?
Sie spielen zwei verschiedene Rollen. Einerseits schützen sie die Unternehmen vor Ort, andererseits verdienen sie aber auch selbst Geld. Viele kleine Holzfirmen und viele kleine Minen werden vom indonesischen Militär selbst betrieben.
Diesen Konflikt in West-Papua, den müssen wir auch in einen internationalen Kontext stellen. Was hat die internationale Gemeinschaft mit den Menschenrechtsverletzungen vor Ort zu tun?
Viele der Unternehmen, welche in West-Papua Gewinne erzielen, kommen aus fernen Ländern. Zum Beispiel das bereits erwähnte US-amerikanische Bergbauunternehmen Freeport, welches schon seit den 60er Jahren hier anwesend ist. Aber auch für den Anbau von Palmöl sind Player aus der ganzen Welt nach West-Papua gekommen. Zudem erhält die indonesische Regierung Unterstützung aus der ganzen Welt. Australien zum Beispiel liefert Waffen an Indonesien, welche dann hier gegen die lokale Bevölkerung eingesetzt werden.
Vielen Dank, Johannes Mambrasar und Maria Baru, für das Gespräch. Was wünschen Sie sich für die Zukunft West-Papuas?
Ja, kami ingin untuk orang Papua harus hidup aman di negerinya.
Wir wünschen uns ein sicheres Papua. Solange es militärische Präsenz und ausländische Investitionen gibt, die unser Land kaputt machen, ist dies leider nicht möglich. Denn all dies bedroht die Existenzgrundlage der Menschen in Papua. In den letzten 2 Jahren haben sich die Konflikte hierzulande ausgeweitet. Viele Menschen wurden aus ihrem Lebensraum verdrängt. Im Bezirk Nduga leben beispielsweise rund 4000 Binnengeflüchtete in Camps unter katastrophalen Bedingungen. Wir wollen, dass sich die indonesische Armee zurückzieht, damit die Menschen zurückkehren können auf ihr Gebiet und dort in Frieden leben können.
Sehingga situasi itu bisa menjadi tenang bagi orang-orang Papua. Itu paling konkret.
And also, they're not only listen the local government or.
Ich wünsche mir, dass die indonesische Regierung nicht nur den lokalen PolitikerInnen zuhört, sondern auch uns, den Graswurzelbewegungen. Ich wünsche mir, dass sie das Land nicht einfach physisch entwickeln mit ihren Infrastrukturprojekten, sondern dass sie auch in die lokale Bevölkerung investieren.
Katrin Hiss von Radio Bern sprach über die Unabhängigkeitsbewegung in Westpapua mit Johannes Mambrasa und Maria Baru. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einem Wellempfänger und CC-Musik von Garner Wutka. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.media. Gestaltet und moderiert wurde die Sendung von Nora Niemetz. Ich verabschiede mich und wünsche noch einen angenehmen Abend.